Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, das möchte ich auch mal gerne machen.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, es läuft. Das sieht gut aus.
So,
sehr schön. Schön, dass du da bist.
Ja, ebenso.
Wir wollten reden und du hast dir Kaffee gewünscht.
Ja, ich habe mir Kaffee gewünscht.
Das ist Axel Luther. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher. Nach einer Konditorlehre wurde Axel in Bochum zum Schauspieler ausgebildet und war an mehreren Theatern, unter anderem in Frankfurt am Main, Detmold und Braunschweig engagiert. Außerdem war er 15 Jahre Mitglied des Ensembles des Berliner Kabaretts Die Stachelschweine, arbeitete für das Kabarett-Syndikat, das er selbst mit aufgebaut hat, und schrieb später auch eigene Texte. Er liebt es, französische Filme zu synchronisieren und spricht in unzähligen Hörspielen. Er hat einen Segelschein und fährt leidenschaftlich gern Motorrad. Und bevor Axel an die Schauspielschule ging, liebäugelte er auch damit, zur Kriminalpolizei zu gehen. Doch der Polizist selbst riet ihm davon ab.
Ich dachte, ich koche dir jetzt Kaffee, so wie wir den zu Hause gemacht haben.
Ja, mach das mal.
Also bei mir zu Hause. Der Wasserkocher ist an und es ist eine etwas kompliziertere Sache. Das heißt, wir werden dabei schon quatschen.
Ach, sowas ist der, das kenne ich.
Kennst du das?
Ja, ja, so das in anderer so Form.
Genau, AeroPress ist das.
Ja.
Wo man dann irgendwie drauf achten soll, dass das Wasser auch nicht 100 Grad hat, sondern irgendwie 90 bis 80 und so weiter. Wir probieren das einfach.
Gut.
Und vielleicht klappt es auch nicht.
Ich lass mich überraschen. Ja.
Trinkst du deinen Kaffee denn schwarz oder?
Mit einem Guss Milch, da steht ja schon welche und die machen wir dann.
Gut. Sehr gut.
Und ich schenke mir derweil schon mal ein köstliches Mineralwasser ein.
Gut. So. Wie war denn dein Tag bisher?
Danke, wir haben ja zwei Berufe, nicht? Wir Schauspieler oder Sprecher. Weißt ja selber, dass Berlin ja eine Hochburg der Sprecher ist, durch die Anzahl der vielen Studios. Und da sage ich mal, wir haben zwei Berufe. Einmal Kraftfahrer und einmal den des Sprechers oder des Schauspielers, des Sprechers. Ja, und dann musst du halt eben kreuz und quer durch die Stadt und so. Aber heute war es recht angenehm. Da waren dann nur so zwei Termine und das passt dann schon.
Okay. Das heißt, du fährst sehr viel durch die Gegend.
Ja, ich komme mit meinem Fahrzeug, kann ich dir sagen, fast 1500 Kilometer, die ich nur aus beruflichen Gründen monatlich in Berlin fahre.
Okay.
Jetzt würden natürlich viele sagen, dann nimm doch die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist
ja,
was ja unterm Strich vielleicht auch ganz wichtig ist. Aber da, wo wir hin müssen, wo die Studios teilweise sind, die sind ja nicht alle geballt, manche sind ja gar in irgendeinem Loft, dann da,
ja.
Das kannst du selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln so nicht erreichen.
Mhm.
Da musst du dann wieder umsteigen und warten und stehen und dann. Und ein Vorteil hat es auch, wenn du zwischendurch immer ein bisschen Luft hast, kannst du wunderbar ein paar Einkäufe noch erledigen. Wenn es Blut heiß ist draußen, dann geht es natürlich nicht. Aber so mache ich das halt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das Auto, es war sehr anstrengend, in Berlin das Auto zu fahren, weil du wirklich ja so Obacht geben musst. Ist für mich persönlich auch ein Ort, ein bisschen so eine kleine Abkapselung und ich kann da ein bisschen abschalten.
Mhm.
Ich habe meine nicht zu eng, weißt du, und ich kann da einen Kaffee trinken, kann auch eine Zigarette rauchen, das musst du jetzt nicht hören. Zwischendurch darf ich in der U-Bahn nicht machen.
Ja.
Verstehst du? Oder leg einfach eine Musik ein und kann da einfach dabei ein bisschen abschalten. Nicht?
Welche Musik kommt denn da?
Das hängt immer von meiner momentanen Stimmung, würde ich jetzt nicht sagen, aber so nach Lust und Laune. Nicht? Manchmal ist es klassisch, da ist es von Chopin bis Mozart bis Don Giovanni oder eben viel Big Band oder ganz normal im Radio switche ich hin und her und was da drauf ist. Nicht? Und,
ja, schön.
Wie es einem gerade so ist. Und manchmal ist es auch aus.
Und manchmal ist der Hund dabei?
Manchmal ist der Hund dabei, ja, den ich dann mitnehmen muss und der ist es gewohnt und sitzt halt hinten drin. ins Studio geht er nicht, weil er ein bisschen zu unruhig ist. Er ist ja auch schon etwas älteren Datums jetzt. Der Hermann ist ja schon 14 jetzt. Und im Hochsommer fährt er natürlich nicht mit. Da bleibt er dann lieber zu Hause. Das geht dann auch.
Das heißt, du arbeitest aber hauptsächlich im Synchron oder liest auch Hörbücher?
Hörbücher eigentlich weniger. Mhm. Weiß nicht warum oder wieso, aber ich habe im Synchron bin dort so ausgelastet, dass ich mich jetzt nicht bemühen müsste, also überall noch hier und da. Da sind ab und zu Hörspiele dann dabei, die gemacht werden, aber auch nicht mehr in der Form, so wie ich es mal kennengelernt habe. Die werden eigentlich in Berlin ja gar nicht mehr so gemacht.
Wie hast du die kennengelernt?
Ich habe die kennengelernt. Ich hatte ja das Glück, dass ich mit 21 schon in Frankfurt am Main in einem kleineren Ensemble war, in einem Kinder- und Jugendtheater und in einem Politrevue-Theater, das war die Katakombe. Und da bin ich von der Schule in Bochum aus direkt dorthin gegangen. Und da machten mich natürlich Kollegen gleich aufmerksam und sagten, du musst aber auch gleich zum Hessischen Rundfunk. Das hatte natürlich auch einen pragmatischen Grund, weil man da natürlich auch ein bisschen neben mehr Geld verdienen konnte.
Klar. Ne?
Und damals wurde ja immer, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dieser Schulfunk gemacht. Der lief dann morgens immer. Da haben dann die Kids in der Schule, hat dann der Lehrer das Radio aufgebaut, und dann zu irgendeinem Thema, was weiß ich, wie entsteht ein Brot in der Bäckerei? Das wurde aber verpackt im Spiel oder eine Gemeinderatssitzung oder immer in Verbindung auch mit Jugendlichen, mit Kindern. Und da wurden natürlich dann entsprechend junge Stimmen auch gebraucht und sowas. Und so habe ich das eben kennengelernt. Da rutschte man mit rein und das wurde früh morgens um 9 Uhr, fuhr man dann schon raus. Und da standen wir dann mit teilweise 4, 5 Leuten, weil die Technik war ja damals nicht so, dass man das alles so schnipseln und schneiden konnte. Da standen wir um das Mikrofon rum, mucksmäuschen still, hielten das Manuskript, dass es ja nicht raschelte, und dann wurde vom Manuskript natürlich spielend abgelesen. Und dann kam natürlich dann dazu, man wurde ja in den Sendern natürlich, werden die Redakteure oder Regisseure ja auch, die werden ja aufmerksam auf die Stimmen, in welche Tendenz wir haben oder in welchen Sprachduktus. Und dann kamen natürlich schon die ersten Feature dazu. Das sind also Buchbesprechungen und Lesungen dazu, was einem dann natürlich noch mehr interessierte. Und so ist man dann da reingestiegen durch diese Rundfunkerfahrung, die natürlich etwas ganz anderes war als Theater. Das muss man abkoppeln. Und das hat eben unheimlich Spaß gemacht. Das war auch eben richtig spannend, weil du da richtig trainieren konntest, dieses fließende Sprechen. Du hast ja, musst du dir vorstellen, da war die Buchmesse in Frankfurt und dann kam aus dem Ticker, gab ja auch Fernschreiber hieß das früher, und dein Internet war ja gar nicht drin mit E-Mail, da kam aus dem Ticker im Nebenraum, da saß der Redakteur bei der Buchmesse und tippte, oder der Kritikus, dann ratterte das da raus, das wurde reingereicht vom Assistent und dann hattest du als Sprecher nur die Möglichkeit, während dein Kollege schon den anderen Text gelesen hatte, den er vorher bekommen hatte, dann hast du das kurz gelesen. Es war insofern redigiert, dass man bei den Aussprachen, wenn das war Herr Sing Song Fong, und dann haben wir das fließend live abgelesen.
Okay.
Also das gab es dann auch mal, das waren dann aber so Sondersendungen. Und da kriegten natürlich manche Sprecher, die kriegten dann Mutter. Bleibt ja nicht aus,
Aber das heißt, da warst du schon 21, da hast du das angefangen?
Ja, ich hatte das Glück, oder ich war 22, weiß ich nicht mehr so genau. Da war ich 2 Jahre an dem Theater und wollte dann aber auf eigenen Wunsch, wollte ich dann weiter, weil das ja doch sehr, ich bin ja zum Theater gegangen, weil ich eigentlich spielen wollte. Und das war ja da, das waren ja mehr Revuen, die waren toll. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Tucholsky, Heine gemacht, Walter Mehring und sowas, die. Und das wurde in Revuen mit Musiken gemacht. Das war spannend, das war toll. Und dann eben auch Kinder- und Jugendtheater war parallel damit bei. Aber ich habe gesagt, ich will halt, ist doch klar, ist wie ein junger Fußballer, der will weiter, andere Mannschaft. Ja. Und
Und dann ergab sich dann eben sowas, nicht? Und dann ging es ab nach dem Landestheater Detmold und da habe ich gespielt, was Niet und Nagelfest war. Nicht? Don Carlos mit 25 war ich der Erste. Ne? Und dann bin ich halt immer weiter. Nicht?
Aber bevor du dahin gekommen bist, gab es da schon immer für dich den Wunsch, Schauspieler zu werden?
Den Wunsch eigentlich, dass ich jetzt sagen will, ich muss, ich will. Gibt ja da auch so Leute. Ne?
Ja.
Eigentlich nicht so. Nicht? Also ich hatte immer einen Hang dazu. Meine Mutter sagte immer zu mir, wo hat der bloß die Fantasie her? Ich habe also die ganze Verwandtschaft ich hatte Kasperpuppen bekommen. Da war ich, 10. Und mein Vater hatte mir in seinem Betrieb, da war auch so eine Holzabteilung bei, der hatte mir sogar eine Kasperbühne gebaut. Mutter hat also Vorhänge genäht. Und ich unterhielt die ganze Verwandtschaft, ob die wollten oder nicht, mussten dann meine. Und ich hatte 4 oder 5 Kasperpuppen, da war ich selig mit. Und habe einfach von den Schallplatten, der Hohensteiner Kasper hieß das früher, die kriegte man zu Weihnachten geschenkt. Und dann habe ich ihm das einfach, die habe ich mir 10-mal angehört, da wusste ich das auswendig.
Ja.
Und dann habe ich das vorgetragen und konnte dann hinterher sogar rumgehen mit einem Geldteller und kriegte von der Verwandtschaft also dann noch mal einen Groschen oder 20 Pfennig oder so. Und da war ich natürlich selig.
Was hast du damit gemacht?
Süßkram gekauft oder so, was man da so gemacht hat oder ein Ventil fürs Fahrrad oder sowas. Nein, aber das, um das so zu beantworten, da war irgendwie, ich bin auch leidenschaftlich, so muss ich sagen, von der Schule wurde das gefördert oder überhaupt von unserer Stadt, wir waren also 70.000 Einwohner, in der Nachbarstadt von Dortmund, Lünen. Die hatten ein wunderschönes Theater und da gab es also einen Kinder- und Jugendtheaterring A und B. Konnte man sich aussuchen, bei dem einen waren dann ein bisschen mehr Abenteuerstücke, beim anderen waren dann nur Märchen. Und dieses Abo, und meine Eltern haben das wahnsinnig unterstützt auch. Also ich kriegte von meinem Vater sehr viel Bücher immer, weil er selber sehr gerne gelesen hatte.
Ja.
Und es ging auch so weit, diese berühmte Geschichte mit dem unter der Bettdecke noch die Taschenlampe und sowas, macht das Licht jetzt aus. Und war also ein leidenschaftlicher Theatergänger und fand das natürlich unheimlich spannend. Ich hatte ja die Schatzinsel gelesen.
Ja.
Das war eins meiner Lieblingsbücher. Und habe das ja alles vor dem geistigen Auge, danke dir, miterlebt. Und als ich das dann auf der Bühne sah und das ja wirklich so war wie in dem Buch.
Ja.
Gut, manche Szenen habe ich mir schon gemerkt. Das konnte ich schon nachvollziehen, dass sie das nicht alles so machen konnten. Und mit 14, ich musste ja einen Beruf erlernen, weil ich war einfach zu verspielt und zu, sodass also eine weiterführende Schule wurde erstmal von abgeraten. Weil ich war Geschichte, das war alles super für mich, aber alles andere war, ich war kein schlechter Schüler, aber dann haben sie gesagt, nee, das jetzt erstmal so nicht. Und dann, auf jeden Fall bin ich abends dann zu der Volkshochschule VHS und die hatten auch einen, das nennt sich die Kulisse.
Okay.
Das war ein Spielkreis. Und den gab es aber schon seit 1949, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und dieser Mann, der das geleitet hatte, der war ein leidenschaftlicher Jugendarbeiter. Er war bei der Brauerei, war der irgendwie Kaufmann und Betriebsratsvorsitzender, was der da war. Und mit einer Inbrunst hat der Stücke von Götz, ich komme jetzt drauf, ist egal, auf jeden Fall Jedermann und sowas, was wir da gespielt haben. Und da bin ich hin und ich fand das toll.
Mhm.
Und da haben wir dann richtig, das war richtig dann mit Maskenbildner und Verkleiden und war richtig voll dann. Da kamen dann 600 Leute da in das Theater rein.
Okay.
Und dann gab es dann auch so eine Untergruppe, die sich da gebildet hat. Die machte dann damals so ein bisschen absurdes Theater, was dann so Stücke von Arabal, die dann kamen.
Mhm.
Und da sagte mir eine Journalistin, die mit da beteiligt war, das weiß ich noch wie heute, da war man schon, wie alt war man da, glaube ich, 17, 18. Und da hockten wir abends noch nach einem Bier, irgendwie haben wir uns draußen hingesetzt. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, wenn du jetzt, da hatten wir einen Riesenerfolg mit diesem Arabal-Stück.
Ja.
Sie sagte, wenn du dich jetzt nicht zur Schauspielschule bewirbst, dann trete ich dich in den Berühmten. Sagte, du musst das machen. Da habe ich gesagt, bist du blöde, Barbara, was soll ich da auf einer Schauspielschule? Das ist doch brotlose Kunst. Und ich wollte ja ins Hotelfachgewerbe. Ich lernte zu der Zeit Konditor, habe schon ausgelernt, machte meine Abendschule nebenher, also mit der Reife nachgeholt und wollte dann nachdem ich gemerkt habe, was im Hotelbetrieb los war, habe ich gesagt, nee, das nicht. Und da war dann teilweise so diese sozialen Sachen kamen dann. Helfersyndrom, Bewährungshelfer und solche Geschichten. Ja, oder man liebäugelte auch mit zur Kriminalpolizei zu gehen. Wobei dann mir auch einer sagte, das war ja relativ einfach. Man konnte dorthin gehen und das war keine große Beratung. Man ist einfach hin und hat gesagt, wie sieht das aus, wenn? Dann gab man und sagte, setz dich mal hin. Und er hat sich das alles angehört und sagte mir dann als 17-Jähriger, Ihnen ist aber klar, dass Ihnen alles vorgeschrieben ist. Sie sind dann Beamter. So, ja. Dass da wie der Bleistift hingelegt werden muss. Und mir schnürt so langsam, wie er sagt er, und wenn Sie die Möglichkeit haben, so wie Sie mir das jetzt schildern, auch einen anderen Beruf zu machen, also sprich Sozialarbeit oder irgendwie oder ins. Solche Sachen wie den Begriff wie Marketing das gab es, Designer, den Ausdruck, das hieß Grafiker oder sowas. Ja. Dann überlegen Sie sich das ernsthaft. Ich würde nicht nochmal zur Polizei gehen. Vielleicht bin ich da an den Falschen geraten. Ne?
Obwohl an den Richtigen.
Und mein Vater hat mir da immer freie Hand gelernt. Der hat gesagt, die eine Ausbildung habe ich dir bezahlt, die zweite, man kannst da auch, such dir es aus. Ja. Weil meine Schwester, die ist 5 Jahre älter, die studierte ja schon. Und sagt er, du sollst das machen, wo du glücklich wirst. Und im Stahlbau, wo er herkam, da habe ich gesagt, das will ich nicht. Das war mir alles zu laut, wollte ich nicht. Obwohl ich handwerklich eigentlich sehr geschickt bin. Und dann bin ich in einer Nacht- und Nebelaktion, habe ich mich dann, wie gesagt, es gab kein Internet, gar nichts. Man hat das im Telefonbuch rausgesucht oder über Freunde und Bekannte, die ein bisschen da so Presseleute. Und die haben gesagt, es gibt eine Schauspielschule in Berlin. Es gibt einen in Hamburg und München, das waren ja, und geh nie zu einer privaten, weil das waren immer so Abzocksachen für uns. Und da habe ich gesagt, das kommt alles nicht in Frage, weil ich damals unsterblich verliebt war in meine erste große Liebe und seit dann bin ich ja von der getrennt. Und das mache ich nicht. Ich gehe nicht nach Hamburg, obwohl ich gerne durch die Gegend fuhr. Und es gab 2 Schauspielschulen, einmal die Essener Volkwangerschule und einmal die Bochumer Schauspielschule, die Westfälische. Und die lagen ja nun unmittelbar jetzt trinke ich mal deinen
Kaffee. Ja, ich mache auch diese Kekse noch nebenbei auf.
Ja, mach das mal. Da musst du bestimmt mit dieser verrückten Verpackung.
Oh, ich hoffe, dass die gar nicht so verrückt sein wird.
Ich mache jetzt auch das ist doch der Verpackungswahn in Deutschland.
So. Das ist Nummer 1.
Das reicht doch. Lass dir jetzt mal.
Ja, reicht dir das? Ich hoffe, ich habe die richtige Seite aufgemacht. Dann.
Ist doch, da ist
hier finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ja, ich mache mir nebenbei auch noch einen Kaffee, dann trinke ich nämlich mit dir mit.
Ja, genau. Ja. Mach das mal. Ne?
Okay, aber es gab die in Bochum.
Ja. Und die Bochumer darf man mit vollem Mund sprechen? Macht man ja eigentlich nicht.
Nein, darfst du unbedingt.
Ja.
Sehr gut.
Das geht nicht mit dem Keks, kannst du nicht fragen. Und die Bochumer Schule hatte den Ruf damals, das war 1972, dass sie, ich sag mal, links angehaucht war. Und wenn du dich vielleicht aus der Geschichte erinnerst, damals war ja, die 68er war ja gerade rum. Und wir gehörten ja nicht mehr dazu. Und man hatte ja damals mit der RAF zu kämpfen. Und mit diesen Parolen, also wenn nur schon das Wort links fiel, war ja schon Gefahr im Verzug überhaupt. Ne? Egal, ob du welche politische Richtung du hattest. Und da ich eigentlich von Hause aus immer sehr bodenständig war, hatte ich da auch so eine kleine Blockade. Ich hatte zwar sehr viel gelesen, auch durch die Familie zu Hause. Es wurde über vieles geredet. Das war überhaupt alles kein Tabu. Und habe mich in Essen beworben oder angerufen. Und da wurde mir aber gesagt, in Essen, ich glaube, das war im Mai oder so, ja, tut uns leid, Sie rufen jetzt zu spät an, unsere Prüfungen für das kommende Semester ist durch. Ja? Da müssten Sie jetzt noch ein ganzes Jahr warten.
Na.
Wir empfehlen Ihnen, dann gehen Sie doch nach Bochum,
weil
die Bochumer Kollegen machen jetzt zurzeit demnächst Aufnahmeprüfungen und starten dann im September. Ja, so, und ich dann, naja, nun. Und dann kam noch hinzu, alles musste ja zur Bundeswehr damals.
Ja klar.
Und
ist auch noch.
Nein, ich war 19 erst, überleg mal, ja. So.
Ja.
Und Man konnte verweigern. Das Verweigern war aber nicht ganz so einfach, weil da musste ja mit Gewissensprüfung und sowas. Und jeder wollte natürlich verweigern. Ne? Oder man ging nach West-Berlin oder sowas. Ja. Und dazu verspreche ich mit meinem Hausarzt, war da wegen irgendwas. Und ich habe damals durch diese Konditorei, durch diesen Beruf, den ich gelernt hatte, hatte ich so Magengeschwüre, so ein bisschen vernarbt, war kein Problem. Mhm. Da sagt er zu mir, hast du Lust zum Bund? Das war nicht unbedingt. Was soll ich da? Da hat er mir einen Vierzeiler geschrieben. Herr Luther leidet an einem Ulcus duodeni, also Magenprobleme, ist auf fortwährende Diätverpflegung angewiesen. Gezeichnet Dr. Martin Meyer. Sagt dann, das Ding nimmst du mit bei der Musterung. Und ich dann dahin. Ja, und dann ging er. Und das hätte bedeutet, wenn die gesagt hätten, ja, dann wäre ich in eine sogenannte Weißbrotkompanie gekommen. Das heißt, ich hätte überall immer sagen können, das trinke ich nicht, der Kaffee ist mir zu bitter, das Brot esse ich nicht. Und er hätte all diese Spiränzchen treiben können. Ja? Ja. Oder bei dem, es ist zu kalt draußen, ich muss so. Und da wir damals ein geburtenstarker Jahrgang waren, 52, da war denen das völlig egal, die waren froh über jeden, den sie nach Hause schicken konnten. Ja. Und dann unterlag ich somit also nur der Wehrüberwachung. Ne? Hab dann natürlich scheinheilig gesagt, ob ich es denn nicht doch noch eine Möglichkeit gebe. Ich wäre so gerne zur Marine gegangen und nein, das geht nicht. Und ja, also so war ich dann nur im Verteidigungsfalle tauglich und dann unterlag der Wehrüberwachung, was also gar nichts heißt. Da musste ich da so. Und dadurch hatte ich natürlich gewonnen. All meine anderen Kumpels mussten eben ihren Zivildienst ableisten.
Ja.
Ja, und das war auch das Argument des Arztes. Er dachte, bist du da wesentlich eher fertig, egal was du machst. Ja, weil der war ja nicht unfähig, der Gute. Ja. Und also auf jeden Fall, ich habe mich auf der Schule beworben und da sind, glaube ich, 500 Leute, die sich da bewerben.
Ja. Ja.
À la couleur. Und da wirst du auch eingeladen. Und ich hatte damals eine BMW R69, ein bisschen aufgemotzt und sowas. Und bin mit dem Motorrad da zu der Schule gefahren, weil halt schönes Wetter war. Und parkt das schwere Ding da draußen. Und da kommt so eine ganz kleine Frau mit einem Kittel, das war die Putzfrau, Helene. Helene, so, und kurzsichtig. Also Rocker können wir hier nicht gebrauchen. Ich sag nur mal langsam, ich kann mir noch vorstellen. Also, aber das Ding da weg mit dem Öl. Das war und dann bin ich da reinmarschiert, also lange Rede, kurzer Sinn, es wurde alles soweit aufgenommen und man bat mich zum Vorsprechen. Und dann habe ich eine Pantomime gemacht, weil wir das in diesem Spielkreis auch gelernt hatten.
Ja.
Und habe aus dem Jedermann den Teufel vorgesprochen und aus diesem von Bertolt Brecht irgendwas. Und ich hatte natürlich nicht diesen Druck, dass das klappen muss.
Ja,
weil ich hatte ja eigentlich, meine beruflichen Ziele waren ja anders orientiert. Ich habe gesagt, wenn das nicht ist, dann machst du immer was anders, nicht? Also kannst du immer noch. Und dann wurden wir also geprüft, was weiß ich, mit wie viele Leute da an dem Tag da waren. Und dann hieß es aber am Nachmittag, bis 14 Uhr sollte man warten, bleiben Sie bitte heute Abend noch mal. Sind dann die 10 Leute von heute noch? Und dann nahm ich schon jemand zur Seite und sagte, das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen.
Mhm.
So. Und dann habe ich beobachten können, während dieses ganzen Vorsprechens, welche, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, welche Dramen sich da abgespielt haben.
Ja.
Da geht es ohne Flachs, ja.
Ja.
Denn der Direktor rannte immer dann mit der Zigarette immer da rauf und rum und so. Und versuchte dann einer damals 28-Jährigen das auszureden. Die war schon kurz vor der Lehramtsprüfung oder war sie schon 30 und war schon irgendwie. Sagte, das ist doch Wahnsinn, was Sie vorhaben. Sie sind nicht untalentiert. Und selbst wenn wir Sie nehmen würden, wer garantiert Ihnen, wo das hinführt?
Mhm.
Ja, aber... Und dann hat einer, der war mit einer Gitarre da, das war ein besserer Liedermacher, der hat bald geweint, der sagte, ich habe mich schon überall und keine. Der sagt, nein, das funktioniert so nicht. Ja? Und
ja.
Ich sage, welchen Idiot drauf bist du denn hier gelandet? Ja. Nein, weil ich das alles mit einem ganz naiven und gesunden Abstand gesehen habe. gar nicht mal so aus dem Intellektuellen her. Ne?
Ja.
Und auf jeden Fall kam abends dann auch diese, ja, da machte man, wir waren dann 10 Leute gemischt, also 5 Mädels, 5 Jungs. Mhm. Und da wurden dann so die ersten, das ging auch nur eine Stunde oder sowas, Tests quasi gemacht, so ein Gruppenverhalten, also Ensembleverhalten, indem du einfach nur Bälle zuwirfst. Ganz einfach. Oder Berührungen, Touch oder zu sagen, dreh dich mal um, aus der Stanislavski-Schule einfach oder fallen lassen nach hinten. Alles so ohne großen Druck, ohne das. Ne? Und ein bisschen, dann 5 Minuten hat er einfach eine Powermusik, Uriah Heep damals aufgelegt oder so, und bewegt euch mal irgendwie. So. Und dann, okay, sie hören von uns. Und dann wurden wir noch, waren wir noch 2 Tage da mit anderen Leuten. Naja, dann hast du natürlich 4 Tage zu Hause, hast du gesagt, naja, wäre vielleicht dann doch ganz schön, nicht? und dann habe ich, ich habe angerufen dann, so war das vereinbart, und da haben sie gesagt, ja, wir würden uns freuen, wenn sie dann am 1. September kommen.
Schön.
Moin. Ne? Und dann kam natürlich, ein paar Tage später kam der schriftliche Bescheid. Und dann haben meine Eltern gesagt, na, mach, okay, ne, auf. Und so bin ich auf diese Schule gekommen. Nicht? Und ich hatte das Glück, das konnte ich dann natürlich erst im Nachhinein, dann habe ich natürlich recherchiert, wie verrückt, wie es mir möglich war. Die hat ja wirklich einen sehr guten Ruf gehabt, weil damals war zu der Zeit, das Bochumer Schauspielhaus war nach Ende des Zweiten Weltkrieges, der hieß, glaube ich, war das Saladin, hieß der, hatte immer einen guten Ruf, waren tolle Leute. Und zu meiner Zeit damals war Peter Zadek, ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt, der war also der, ja, das war immer der Regisseur, der war ja auch hinterher in Hamburg und sowas. Und Rosel Zech, Wildgruber, all diese Leute waren bei ihm, Hoger, Hannelore Hoger, die gehörten alle zum Ensemble des Bochumer Schauspiels. Und Dieter Krebs als ganz junger Schauspieler, Jürgen Prochnow, damals Piep Jung, war schon drin, hatte schon die ersten Fernseherfahrungen. Also diese Schule war aber eigentlich abgekapselt davon. Der Zadek, also der Intendant, war offiziell der künstlerische Oberleiter der Schule, hatte aber nichts zu sagen. So ähnlich wie unser Bundespräsident, Ernst Ball. Der Direktor war eigentlich Otto Wilhelm. Und der hatte die eiserne Hand drauf. Und wir wurden auch nicht ausgeliehen als Komparsen da zu arbeiten, zu verbraten. Das war nicht, ne? Und meine Klassenkameraden waren, also die oben drüber war Sabine Postel, unsere heutige Tatortkommissarin. Ja. Sabine war unter mir, eine Klasse drunter war dann nachher, im nächsten Jahr war der Uwe Ochsenknecht. Also da war schon ein ganz guter Stall, der da so rausgekommen ist. Der Werner Schulze-Erdl, der heute Moderator ist oder bei RTL immer noch ist. Und und wir waren dann eben nur 10 Leute.
Ja.
5 Mädels, 5 Jungs. Nicht? Und die haben immer darauf geachtet in der Schauspielschule, dass wir aus verschiedenen Milieus kamen. Da waren welche bei Waldorf-Schüler, völlig hier vergeistert. Dann wir, so die Arbeiterblagen, zwei, einer aus der Versicherung oder so. Ganz normales Mädel vom Lande, ne, die auch noch spielen. Da haben die dann schon, und das hat sich natürlich auch noch ausgefiltert. Von den 10 oder 12, die wir waren am Anfang, waren dann im zweiten Jahr schon 3 weg.
Freiwillig oder mussten die gehen?
Teilweise, die es vielleicht nicht aus, die dann merkten, das ist nicht ihr Weg. Ja. Oder auch, wo dann gab es immer sogenannte Beurteilungsgespräche. Es gab keine Prüfungen, wo sich das einfach nicht weiterentwickelt hatte. Wo die Lehrer einfach merken, da sitzen die Blockaden, das kann nicht weitergehen.
Ja.
Was aber nicht unbedingt immer ein Dogma ist von der Schule. Die können sich auch irren. Manche sind dann da weggegangen und haben ihren Weg gemacht oder sind da nicht genommen worden, die sind auf einer anderen Schule genommen worden, haben auch ihren Weg gemacht.
Ja.
Aber ich will nur sagen, dass das also sehr, sehr toll war. Und das erste Jahr haben wir ja überhaupt nicht gespielt. Also das gab es gar nicht. Wir haben ja gesagt, wann dürfen wir denn endlich? Gar nicht. Das war ja wie auf so, ich sag's jetzt mal ein bisschen, klingt verrückt, wie auf einer Militärakademie. Jeden Morgen um 9 Uhr 10 Minuten Seilchen springen.
Okay.
Ja?
Ja.
So, das war wirklich dann Training, 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 Körper, Körper, Körper. Ne? 3-mal die Woche Training an der Stange, richtig Ballett.
Okay.
Richtig, auch die ja. So, dann damals hieß es Jazz Dance oder Aerobic oder sowas. Ja. Das wurde gemacht. Ja. Körpertraining, das ist dann Fechten zum Beispiel, richtiges Bühnenfechten. Dann hatten wir Karate, Judo, richtig, dass die. Ne? Und das hat uns Bengels natürlich einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Nicht? Dann über die gestellte Szenen, Schlägereien und sowas. Ja. Aber immer auf. Und dann jeden Tag Stimmbildung. Damit wir erstmal überhaupt begreifen, was passiert da, was ist da. Ne? Und da hatten wir eine richtig strenge, die hat draus geholt. Nicht? Und da merkte sie natürlich, wo Sachen weitergehen können.
Ja.
Nicht? Was die aufgerissen hat. Und dann gab es natürlich immer zweimal die Woche auch Gespräche mit den Rollenlehrern im Verbund mit dem Direktor, wo einfach nur die Psychologie so ein bisschen angeknackt wurde, was manchmal etwas gefährlich war. Naja, da wurden aber so gewisse Sachen aufgeknackt oder sowas. Nicht? Und dann gab es natürlich das ganz Normale, dass wir alle wegkamen von unseren Dialekten. Was haben sich da für Dialekte getroffen? Ja, das war Schwäbisch, Bayerisch, das tiefste Ruhrgebiet, ja. Und dann hatten wir die norddeutschen Kollegen da und nicht und so. Ne? Und das musste erstmal auf Bühne getrennt werden. Ne? Und da hatten wir auch eine entzückende und so war das. Ne? Aber du wolltest vorhin wissen, warum der Wunsch ist mal gekommen. Wir kriegten zu Hause, so 62, da war ich 10, kriegten wir den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja. Und das war die Hochzeit, wo auch noch Kabarett-Sendungen, die Stachelschweine und auch die Lach- und Schießgesellschaft, wenn ich damals geahnt hätte, dass ich beide kennenlernen würde, die wurden ja gesendet, samstagsabends. Ja. Da gab es irgendwelche Sendungen. Und da Vater sehr politisch interessiert war. Und so mit 12 fing das ja bei mir auch an, so Geschichtsinteresse. Und ich wusste, dass Vater in der Kommunalpolitik immer war. Und ich konnte da mit dem Begriff schon was anfangen. Wenn die da was verballhornen oder sowas. Ne? Ja, dann sagte er, na, guck mal euch zu. Und da gab es den Klaus Havenstein bei der Lach- und Schießgesellschaft.
Ja.
Der machte auch Kindersendungen, die also jetzt nichts mit Kabarett zu tun hatten. Daher war der mir bekannt. Und der war mit einer Russin verheiratet. Das habe ich irgendwo dann mal gelesen. Und konnte also der konnte selber nicht Russisch sprechen, aber der konnte diesen Klang nachmachen und so eine Art Kunststimme. Und da gibt es, das werde ich nie vergessen, eine Szene, meine Mutter saß dabei, da hat er den Nikita Khrushchev damals parodiert. Da hat er sich so einen großen Hut aufgesetzt und hat irgendwas Russisches zusammengefaselt, was überhaupt kein Russisch war. Und das wurde von dem anderen Kabarettkollegen, wurde dann immer übersetzt. Ne? Was hat der Minister, Genosse Khrushchev sagt das und das und das. Ja, da war ich, das war ich. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, das möchte ich auch mal gerne machen. Da hat sie einfach gesagt, na, dann mach doch. Weil ich fand das, andere Leute nachzuäffen. Das gipfelte in der Abendschule, wurde das schon schlimm bei mir, wo dann der Geschichtslehrer sagte, ja, der Luther macht mich schon wieder nach, aber machen Sie ruhig, er ist ja gut, er darf das. Weil der so witzig den Unterricht machte und dann habe ich ihn da hinten natürlich dann ein bisschen nachgeäfft oder sowas. Ne? Also da war natürlich schon immer irgendwie sowas da, diese, ja, ich sag mal, diese Spielfreude auch, nicht? So, jetzt habe ich aber unentwegt geredet. So
viel. Ja, aber das ist ja, das ist sehr, sehr spannend, wie sich das zusammenfindet, dass du ja dann sogar noch nach der Schauspielschule ja wirklich ins Kabarett gekommen bist. Also, dass praktisch der Ursprungswunsch, sowas mal zu machen, über den Umweg der Schauspielschule dann dahin geführt hat.
Ja, das ist ja bei, wie soll man sagen, das kannst du ja auch. Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt, sag mal, du gehst jetzt von der Schule runter, bist fertig und sagst, ich werde jetzt Kabarettist. Kannst du natürlich sagen. Ist ja heutzutage, klar, die Zeiten ändern sich auch oder hat es auch immer so gegeben. Und die Form des Kabaretts war ja zu der Zeit, als ich damit konfrontiert wurde, war die ja auch ganz anders. Und da ich ja angefangen hatte auf dieser Katakombe, das war ja ein Kellertheater in Frankfurt am Main, was also Kinder- und Jugendtheater natürlich hatte, damit sie auch Geld und Subventionen bekamen. Die kriegten ja, waren richtig versichert alles und so. Und da machte ich die ersten Bekanntschaften so mit Kästner, Tucholsky, mit diesen Texten. Gehört hatte ich davon in der Schule, aber so durchgenommen hatte man es nicht. Und merkte, wie toll das ist und habe stundenlang mich dann auch in Produktionen reingesetzt von Kollegen, wo ich nicht dabei war. Und habe zugehört und gesagt, das ist eigentlich das, was dir unheimlich Spaß macht. Mhm. Wenn der so kurze Prosa-Sachen da gemacht hat. Und dann war ich auf einmal mit dabei, durfte also auch dann in verschiedenen Revuen dabei machen, eine Heine-Revue und sowas. Und auf jeden Fall, aber irgendwie spielen wollte man ja auch. Ne? Hm. Und dann war ich also da, als ich im Detmold war, in der Landesbühne, da spielte man ja alles, was Nied- und Nagelfest war, also moderne Stücke und dann eben auch ja, Hamlet und alles Mögliche. Und bin aber trotzdem zu meinem Intendanten dann hin und habe gesagt, lieber Herr Professor, wie ist denn das? Ich komme ja von da und daher. Ich würde gerne mal hier im Ballettsaal, das war so als Studiobühne auch gedacht, ich sage, ich habe da zwei, drei Mitstreiter, die das mitmachen würden, mit Musik, ein so Brecht-Kästner-Tucholsky-Mischung. Mhm. Ja, man's das weiß, Bursche, da macht es. Mein Segenhost. Ne? So, dann haben wir uns hingesetzt und das wurde ein Riesenerfolg. Ich wollte aber wissen erstmal, wie ist das, wenn ich das alleine mache? Das heißt, im Verbund natürlich mit einer Sängerin habe ich das gemacht. Ne, aber die Hauptlast des sprechenden Textes lag natürlich bei mir. Und hatte dabei ein Schlagzeug und einen sehr tollen Pianisten. Der sagt ja, das will er auch mitmachen. Und da habe ich gemerkt, dass mir so etwas auch liegt. Und vielleicht sogar noch, ob es richtig noch mehr Spaß macht, das kann ich nicht so beurteilen. Aber du warst nicht in solchen Zwängen drin, wie du am, sagen wir mal, in einem normalen Schauspiel bist. Du kannst natürlich spielen, wie du willst. Ich kann den Hamlet ja spielen, wie ich will. Aber ich bin ja trotzdem an die Regie teilweise gebunden oder in viele Dinge hinein. Nicht? Und dann kommen auch mal Stücke, wo manche Kollegen die Nase gerümpft haben, sagen, eine Klamotte aus den 20ern, so ein Schwank, das spielt man doch nicht. Da habe ich mir immer gesagt, ihr seid bescheuert. Warum ist man zum Theater gegangen? Natürlich kann ich Arnold und Bach spielen. Ist kein politisches Stück in dem Sinne. Ist der berühmte Schwank, den du überall sehen kannst, in Volkstheatern oder sowas, ja, wo der Ehemann betrügt und macht eine Sause in der Stadt und plötzlich taucht dann die Geliebte auf und die großen Verwicklungen kommen. Und da habe ich erst mal gelernt auch, ich hatte dann das Glück mit Eckhard Fritsch in Braunschweig dann zu spielen. Der war als Gast bei uns. Da haben wir so ein Stück gespielt, welche Möglichkeiten sich da für einen Schauspieler, da kannst du dem Affenzucker geben, was du in anderen Stücken nicht konntest. Und mir war das auf Dauer zu langweilig, den ganzen Abend dann, die haben das toll gemacht, den Ich bin Faust! Ah ja! Und dann ist das wieder eine Woche, liegt das wieder, musst es wieder mühsam alles hochholen. Naja, die Inszenierung. Und ich habe lieber diese Stücke gemacht, wie da ist mir der Biberpelz untergekommen, die so fließend waren, wo sich was bewegte. Ja? Und es gibt ja unzählige davon, von diesen Stücken. Ja? Und das war mir, aber ich konnte mit diesen gestellten Sprachformen dann nichts anfangen, teilweise. Ne? Obwohl, wenn der Klassiker wieder richtig inszeniert wird, aber den Goethe, den Faust, den habe ich erst verstanden am Ende in Braunschweig, als ein toller Regisseur kam und ich immer wieder zugehört habe. Und der konnte das richtig. Und der hat aus einmal aus dem Faust, hat der plötzlich ein fließendes Werk gemacht. Wo du dann sagtest, aha, da geht es lang. Ja?
Ja.
Das ist auch immer eine Sache. Und deswegen ist das für junge Schauspieler, ist das ja dann auch manchmal schwierig. Manche begreifen sofort, manche etwas später. Aber das ist wurscht, ne? Und ich hatte aber, wie gesagt, immer diese heimliche Liebe zum Kabarett und habe auch diese eigenen Abende, aber immer mit anderen Texten, noch kein Kabarett in dem Sinne, gemacht in Braunschweig dann mit einer Band und einer Kollegin, die auch unheimlich toll Chansons singen konnte. Und da haben wir dann auch diesen Tucholsky-Brecht-Mix gemacht. Und in Berlin habe ich es dann auch immer weitergeführt noch. Und durch diesen Kollegen, der hat dann gesagt, wenn du Lust hast, kannst du mal nach Berlin kommen, mich besuchen und wie das eben so ist, man fuhr dahin. Und dann frage ich so ganz doof, man kannte sich ja schon ein bisschen, ist er so wie Stachelschweine, Mensch, sowas, so oder Lach- und Schießgesellschaft, aber da gibt's, das gibt's ja gar nicht mehr oder man hatte das ja nur so aus Schallplatten, Fernsehsendungen waren ja nicht mehr, da sagt er, red doch nicht so einen Unsinn, die Stachelschweine gibt's doch noch. Sag mal, also, die kenne ich doch alle. Und der hatte mir an dem Abend eine Karte besorgt, als ich da war dann. Und so kam das zwischen. Und die suchten gerade jemanden. Und ich schreibe den einfach so, als ich wieder in Braunschweig war, einen Brief. Und dann kam 3 Tage später, ich möchte doch mal nach Berlin kommen. Und eigentlich sollten da nur so 2 Jahre raus werden. Daraus sind dann 14 Jahre in dem Ensemble geworden. Hm. Dann noch mal ein bisschen Pause, dann wieder.
Wann hat das angefangen?
Also 81 war das dann schon.
Okay.
Nicht?
Dann war's.
Und da habe ich natürlich, da sagten viele Kollegen dann, die das natürlich toll fanden, sagten, Mensch, nach Berlin. Und klar, ja. Berlin hat ganz andere Möglichkeiten. Weil in Braunschweig und Detmold, wo ich war, gab es natürlich keinen Hörfunk. Die Sachen waren dann erstmal passé. Mhm. Du warst ja eigentlich im Theater. Klar, du warst da behütet, du hattest dein festes Einkommen, davon konnte man auch leben, das war alles in Ordnung. Hattest unheimlich viel frei, weil wenn am Sonntag musste eine Oper kreischen, da war dann kein Schauspiel, da konntest du wegfahren oder sowas. Und aber im Kabarett hieß es dann in Berlin, du bist en suite spielen. Außer Sonntags ist frei. Okay. Und da sagten mir ältere Kollegen, die das kannten, weißt du, was das heißt? Ich sagte, naja, macht dir auch in jungen Jahren ja gar nichts aus.
Ja.
Ich habe gesagt, ich mache das ja nur 2 Jahre. Und letztendlich sind dann 30 raus geworden. Ich habe ja dann hinterher, nachdem ich dort aufgehört habe, nicht im Krach, sondern einfach, ich vergleiche das manchmal mit einer Fußballmannschaft, irgendwann braucht es einen neuen Trainer oder auch eine neue Zusammensetzung der Mannschaft. Auch die Zeiten hatten sich geändert. Mhm. Ja, das Ensemble-Kabarett ist schwerer geworden oder ist eigentlich so in der Form, wie ich das mal kennengelernt habe, gar nicht mehr heute zu machen, sehr schwer zu machen. Und naja, hin und her. Und dann habe ich ja noch ein eigenes gehabt. Also das heißt, es wurde dann mein Miteigentum auch, weil wir es dann zusammen neu aufgebaut hatten mit einem Kollegen, der es vorher gegründet hatte. Und haben dann aber auch irgendwann gemerkt, dass in Berlin es nicht funktioniert, so viele Sachen.
Ja.
Und dann haben wir einfach aus pragmatischen Gründen auch gesagt, nee, Freunde, es kommt. Bevor uns das alles über den Hals wächst. Wir haben es aber fast 10 Jahre gehabt.
Nicht? Wie hieß das?
Das war das Kabarett-Syndikat, nicht?
Ja.
Was der Wolfgang Koch gegründet hatte zu DDR-Zeiten. Mhm. Und wir kannten uns, weil er hier rüber durfte. Wir kannten uns also 88 schon, weil seine Mutter hier lebte.
Ja.
Und so kam das mal. Und dann hat er mich gelockt, ob wir auf Tournee gehen wollten. Er war in einem Tourneetheater, nachdem ich da aufgehört hatte. Hab das gemacht und habe aber gemerkt, dass Tourneetheater nicht mein Ding ist. Dann habe ich gesagt, Wolfgang, wir trennen uns, gehen auseinander. Das hat keinen Zweck, ich bin das nicht. Ich will es auch nicht mehr, dieses Rumfahren und hin und her. Wollen wir nicht einen eigenen Laden machen? Da waren wir so blöd und haben uns darauf eingelassen. Es waren noch 2 andere Mitstreiter dabei, die mehr, also ein Techniker und ein Musiker, der auch ab und zu auf der Bühne war. Da sagte Dieter Hildebrand, den wir ja auch kannten, und dann sprach darüber, der sagte, wer mit 15 und Theater aufmacht, ist bekloppt, aber macht durch. Ne? Der hat ja bei uns dann auch ab und zu mal gastiert. Wir haben es gemacht und es hat viel Spaß gemacht, sicherlich auch, aber es war irgendwo, hast du dann gesagt, irgendwann muss Schluss sein. Und dann haben wir, nachdem wir es aufgelöst hatten, sind wir noch 2 Jahre ein bisschen auf Tournee und dann haben wir aber vorher schon bei uns klar, dass wir sagen, wir hören auf.
Okay.
Und irgendwann habe ich gemerkt, auf der Bühne auch, ich habe immer, das ist bei mir so, egal wie es einem geht oder wie, ran. Ich finde blöde, wenn Schauspieler sagen, ja, man muss auch mit 41 Grad Fieber noch spielen. Ich sage, das ist völliger Quatsch. Wenn es nicht mehr, dann nicht. Aber ich meine nur, egal wie deine Launen sind, die haben im Studio, im Atelier, vor der Kamera, auf der Bühne nichts zu suchen. Dafür können die anderen Menschen nichts.
Ja.
Oder ich muss dann generell sagen, Kinders, mit mir heute nicht mehr. Dann muss ich aber die Konsequenzen tragen. Das meine ich nur damit. Ne? Und deswegen, wir haben immer mit Laune gespielt auch. Und dafür können manchmal nichts, wenn weniger Leute drin sitzen. Dafür können die nichts, die da unten sitzen.
Ja.
Das hat manchmal sehr viele andere Gründe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich oben auf der Bühne stand. Und das war so, das ist aber seit dem Ensuite-Spielen geschuldet. Das ist ja so, als wenn du nachts wirst wach gemacht. Hey, 4. Szene davon. Läuft, ja. Also wir haben vorne unser Opening gemacht, geredet mit 3 Mann. Ja, was ich gerne sagen wollte, die Merkel und das und das. Und 35, 37, 38, 39. Ja klar, der Scharping, das ist doch, also ich kann dir da noch 41, 43, 45. Und als die Szene fertig war und Musik lief, wir uns ihn umgezogen hatte, sagte mein Kumpel noch, wie viel? Ich sag 85. Aber und irgendwann habe ich gesagt, was machst du eigentlich jetzt?
Ja.
Ne? Weil auch der ganze andere Umstand, und da komme ich dazu, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, stundenlang auf der Autobahn, es wird immer komplizierter, immer schwieriger, Knüppel zwischen die Beine, ja, und als junger Mensch hast du das genossen, immer eine andere Stadt oder hier, ja. Mal da, da. Aber irgendwann hast du gesagt, nein, dann hörst du auf deine innere Stimme und sagst, das war's.
Ja.
Ne? Und neben mir hatte ich immer, und das habe ich auch immer gelernt von vielen, bau dir immer ein zweites Bein.
Ja.
Das habe ich auch jedem Neuling gesagt, oder wenn man mich gefragt hat, wie ist denn das so, ich möchte Schauspieler sein, kannst du alles machen, aber verlass dich da bitte nicht drauf.
Ja.
Und wir haben ja das Glück in unserem Beruf, dass wir mehrere Dinge verbinden können. Also wir können zum Beispiel die Schauspielerei erstmal als Grundteppich,
ja.
Wenn es da Leute gibt, die einen Hang zum Kabarett haben, können es machen. Dann gibt es welche, die wahnsinnig gerne sehr toll lesen können, sehr einfühlsam. Die machen das oder machen eigene Abende. Dann gibt es welche, da entwickelt sich ein Liedermacher raus, wo du sagst, hey, das kann der auch.
Ja.
Das ist toll. Du musst ja nicht den Zwang haben, den viele Menschen sagen, ich muss auch noch eine Band und muss noch Lieder. Nein, aber wenn du es kannst und toll machst, warum denn nicht? Oder es gibt auch Kollegen, die sagen, ja, ich handle nebenher mit Antiquitäten. Ich habe diese Sensibilität, ich sehe Dinge, ja, oder, ja, okay, ist doch gut. Dann bau dir das aus. Ja? Und ich bin zum Beispiel in meiner Braunschweiger Zeit, das war ja dann auch ein Drei-Sparten-Haus, das heißt also, sprich Oper, Musical dabei.
Mhm.
Wir hatten das alle im Vertrag, Musical. Du hast ja eine leichte Gesangsausbildung, hast du ja gehabt.
Ja.
Aber man holte sich für Musicals natürlich, holte man sich die, ich sag mal, Gäste, die also ausschließlich dann Sänger waren. Ne? Und dann rutschten wir aber in ein Stück hinein, das war Der Mann von La Mancha.
Mhm.
Ja? Gibt es ja die tolle Verfilmung da mit dem Peter O'Toole. Wir hatten einen begnadeten Regisseur, Werner Saladin, der Oberspielleiter der Oper in Zürich war, wurde als Gast geholt, der war Verdi-Spezialist, der machte Rigoletto und alles, der war nur 1,60 Meter groß. Ein Energiebündel vor dem Herrn, ganz früher war er Akrobat auch mal im Zirkus, okay. und der hat diesen Mann von La Mancha gemacht. Und der stand dann immer vor uns und war, jetzt rein mal nach Hause kommen, ich schreie auf, Der war wow. Und diese ganze Szene spielt ja im Gefängnis, dieser Mann von La Mancha, der wird hineingeschmissen dann hier, nicht? Der Savant ist da. Und ich habe dann, und ich war einer von den Mauren dann, die da sich im Spiel entwickeln. Was der da getrieben hat mit dem Ensemble und mit der Musik und uns nach vorne gepeitscht hat, die Leute haben sich teilweise geängstigt, wenn wir dann nach vorne, wenn dann bei so einer Szene drin, wie so einer Kampfszene, wo ein Heer ankommt, dann wie er mit Spiegeln gearbeitet hatte.
Yeah.
Ja, hat er sich, nicht? Und das war also schon richtig toll. Und da habe ich gesagt, wir sprachen natürlich alle miteinander, auch die Sänger, und dann hatte man ja Verbindung zur Oper. Und da habe ich gesagt, irgendwo, da war ich so 26, 27, ich sage, mich könnte das auch reizen, meine Stimme so hinzutreiben, weil ich entdeckte da auch einen Hang zur Oper.
Ja.
Weil erstmal hast du ja da früher, da warst du Rock und und kaufte mir auch jede Woche unendlich immer wieder eine Sammlung, kaufte ich mir dann Opern. Und da hat mich dann jemand vermittelt zu einem Professor Larisch nach Hannover. Da musste man so 50 Kilometer, musste ich da hinfahren. Da bin ich jede Woche hingefahren zu dem. Habe ich das vorgestellt. Und sagte er, ja, okay, Ihre Stimme sagte, eignet sich sehr gut dafür. Und sagte er, wir tun jetzt mal so, als wenn ich Sie zum Opernsänger ausbilde. Oder ich bilde Sie aus zum Opernsänger. Ja. Sie wollen es ja nicht werden. Ne? Und dann bin ich dahin und der hat dann natürlich das noch viel spezifischer gemacht. Also es war ja dann keine Stimmbildung in dem Sinne mehr, sondern richtig plötzlich fing ich dann an, hat Laparello gesungen oder dann neben Osmin dann. Ne? Und dann sagt er, Sie haben das Zeug zu einem Bassbariton.
Mhm.
Nicht? Das heißt, ne? Und das ist natürlich, da sagt er, dazu müssten Sie aber nochmal Prüfungen machen. Naheliegend war dann in Hamburg da die. Und da ich aber bis heute kein Instrument spielen kann und auch keine Noten kann, habe mich da nie drum gekümmert. Ich mache das, den Gesang mache ich nach Hören, ich höre das ab. Ne? Sagt er, ist das sehr zu überlegen, ob Sie das machen. Auf der einen Seite, Sie haben eine sichere Grundlage. Sie sind ja schon 5 oder 6 Jahre im Schauspielberuf.
Ja.
Und wie es ausschaut, werden Sie da auch bleiben. Ja. Das überlegen Sie sich sehr gut. Weil ob Sie sofort, Sie fangen ja auch wieder ganz bei Null an. Du fängst vielleicht im Chor an.
Ja.
Da bleibst du vielleicht dann ewig, das weiß man nicht. Wobei ich hier nichts gegen Chorsänger, um Gottes Willen, nicht?
Ja, klar.
Aber ich habe das trotzdem, und das habe ich nie bereut, die fast 2 Jahre, die ich zu ihm immer hingefahren bin. Und das hat sich, naja, fürs Kabarett hat sich das natürlich unheimlich, weil wir die meisten Teile bei den Stachelschweinen haben wir ja nur immer, immer live gesungen, nicht, zur Musik. Ne? Bis nachher durch die moderne Technik, dann haben wir natürlich auch Playback gemacht oder sowas. Ja.
Aber das heißt, du hast am Anfang, dein zweites Standbein war das Singen. Oder?
Nee, gar nicht mehr. Ich habe also dann natürlich auch hier in Berlin immer versucht, dass ich, na klar, durch das Synchron auch. Ich bin ja damals dann auch, da sprach man aus Zeitgründen, war das, oder eben weil alles muss seine Zeit haben. Auf jeden Fall, man war immer ständig dabei, hatte da Möglichkeiten. Damals wurde im RIAS, wurden ja auch Sendungen, auch im SFB. Ich hatte im RIAS dann eine Moderation, die ich machte über 1,5 Jahre, die RIAS illustrierte mit 2 verschiedenen Kollegen und Kolleginnen. Wir teilten uns das. So habe ich überall immer, und natürlich hatten wir die Möglichkeit damals in West-Berlin, mit der Dreherei, es wurde ja wahnsinnig viel gedreht.
Ja.
In Berlin durch die Filmförderung, ne, und da lag das ja auf der Hand. Ne. Und habe mich dann aber auch im Ensemble der Stachelschweine gekümmert. Ich wollte auch mal wissen, wie sieht so ein Theaterbetrieb hinter den Kulissen aus. Und da ich sehr gut mit dem Gründer konnte, mit Rolf, der so ein Förderer war, und der wurde dann ja auch älter, und sagte, ich möchte eigentlich, dass du mein Assistent wirst. Und war auf einmal mittendrin in der Geschäftsführung mit. Also ich war Adlatus der Geschäftsführung.
Ja.
Hatte natürlich, musste über alles Rechenschaft, konnte hier nicht frei schalten und walten. Und da habe ich natürlich auch dahin, wie gewisse Strukturen ablaufen. Und das hat mir eben dann auch Spaß gemacht. Also deswegen sich immer, und du bin ich auch ein Motoriker von Hause aus, ich kann zwar sehr gut abschalten und mich irgendwo hinsetzen, aber wenn ich Dinge sehe, auch in meinem Beruf, die man bewegen kann, die man ändern kann, die man eventuell verbessern kann, ne, dann lässt mir das keine Ruhe. Dann nehme ich das nicht so einfach hin. Ne?
Überleg gerade, da hast du Filmschauspiel, Radio, Kabarett, unsynchron, alles parallel gemacht.
Teilweise ja, das geht ja. Dann hast du da einen Tag gedreht, ne?
Ja.
Und abends bist du auf die Theaterbühne gegangen. Und das schult natürlich. Weil vor der Kamera stehen ist etwas ganz anderes als auf dem Theater. Du kannst nicht im Theater stehen und sagen, guten Morgen, geben Sie mir Ihren Ausweis. Dann sagen die in der dritten Reihe, was ist los? Selbst wenn wir ein privates Gespräch auf der Bühne jetzt haben, der Zuschauer sitzt da und ich sage, hast du deine Handtasche dabei? Da muss ich trotzdem sagen, nehmen wir mal an, da sitzen die Zuschauer, muss ich sagen, sag mal, hast du deine Handtasche dabei?
Ja.
Und muss aber trotzdem vermitteln, als wenn es ein intimes Gespräch ist.
Ja.
Und wenn ich von der Probe kam und ins Studio eilte, dann sagte der Tonregisseur, ach, Luther kommt von der Probe. Weil ich natürlich im Gegensatz zu den anderen Kollegen, war ja die Stimme auf einmal ganz anders durchblutet.
Ja.
Hey, langsam. Und du musst bei der Kamera eben dann auch umdenken. Auf der Bühne musst du natürlich die Augen ein bisschen aufreißen. Die Bewegung muss größer. Beim Film, wenn du dann da irgendwie, wo der Kameramann sagt, nicht durch das ganze Bild. Sagt, mach so, reicht. Ne?
Mhm.
Aber mein Gott, das weiß aber auch jeder andere Kollege, hat das ja auch alles erlebt. Ne?
Wie war denn das für dich, in das also dann zum Synchron zu kommen?
Achso, ich will nur eins sagen, dann halt das fest. Geschrieben habe ich dann auch. Das war auch fürs Kabarett.
Ja.
Weil ich dann einmal merkte auf einmal, hey, ob ich das kann oder mal. Erst fing es an mit Ideen, weil Rolf, also der Mentor, der sammelte Ideen. Weil irgendwann bist du auch mal, wo du sagst, Mensch, da habe ich gesagt, du, ich messe da heute das und das passiert, können wir, großartig, können wir ja aufholen, ne? So, dafür hat er dir natürlich dann auch Geld zugesteckt.
Ja.
Wusste ich gar nicht, dass es so Ideen gibt. Gab es bei ihm dann, ne? So, und dann hat er mich mit dem Assistenten zusammen gesagt, der Mensch, das ist so eine, schreib dir das mal selber.
Okay.
Und dann hat er das überarbeitet und hat mir dann aber gesagt, pass mal, an der Stelle musst du so, nun muss man da von der Dramaturgie so ein bisschen und so. Mhm. Dann kam der alte Lehrmeister Gruner dabei, sagt, das ist Käse, schmeiß den Satz raus, der muss so. Und da, wenn du das jeden Abend irgendwo hörst, ne?
Ja.
Und plötzlich auf einmal hatte ich ein, zwei Szenen drin von mir. Weil ich habe ja immer auch für andere geschrieben. Und das ist ja auch, wenn du als, das geht auch vielen Drehbuchautoren so. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, die schreiben jetzt, die für Fitzmann geschrieben haben. Die wissen ja genau, wenn sie schreiben, ja, wie spricht der?
Ja.
Oder Pillau, den ich lange auch kennenlernen durfte und wir haben uns viel ausgetauscht und sowas. Oder Kurt Flato, mit dem ich viel zuhören konnte. Die wussten ja immer genau, es ist etwas anderes, ob ich jetzt für mich eine neue Idee entwickle. Da ist mir scheißegal, wer das spielen wird. Da schreibe ich einfach so, was so kommt. Aber wenn ich jetzt eine Auftragsproduktion kriege, da soll der und die sollen das spielen, sagt er, dann denke ich teilweise um und schreibe schon darauf. Da ist das Kabarett natürlich, wo du teilweise, vor allem bin ich dann, war ich nachher auch, dass ich alleine Soli machte, wenn Wolfgang dann weg war, aus Altersgründen und sich mal erholen wollte. Und da habe ich natürlich fast jeden zweiten Abend den Text aktualisiert. Das heißt also, ich habe dann im Auto schon mir überlegt, was kannst du an der Stelle umändern. Ne? Und so kam auch die Schreiberei. So habe ich dann auch viel geschrieben. Aber nicht für andere Kabaretts oder sowas, das habe ich nicht gemacht. Nicht? Und hatte auch nicht die Ambitionen, jetzt zu sagen, ich schreibe jetzt nur noch oder sowas. Das habe ich nicht gemacht. Aber du hattest vorhin, was hattest du gesagt?
Nee, aber es ist interessant. Es heißt aber, der Text beim Kabarett verändert sich so schnell. Also
es kommt darauf an, wenn du eine feste Szene hast, sagen wir, die über ein Rententhema ist.
Ja.
Jetzt oder sowas, ja. Oder eine bestimmte Situation oder über Umwelt oder Migrationssachen oder sowas. Da änderst du natürlich erstmal nichts.
Ja.
Es sei denn, ein Name scheidet aus, wenn in dieser Szene ein Politiker genannt wird, der natürlich dann zurückgetreten ist. Dann muss der Name erstmal raus und sagen, die Leute, wir wissen jetzt los. Ne? Aber du kannst, wenn du eine Konferenz machst oder dein eigenes Solo, dann musst du ja natürlich immer, das ist auch ein altes Geheimnis, manche reagieren zu früh. Die gucken sich die Tagesschau an und verkünden die gleich. Und dann wundern sie sich, wenn sie diese Szene veralbern, dass die Leute nicht reagieren. Und da habe ich von Gruner gelernt, der sagt, wie sollen die denn reagieren? Die wissen ja nicht, um was das geht. Die haben das noch gar nicht gehört. Du musst also im Grunde immer einen Tag den Leuten geben oder dich hinstellen, aber dann besteht die Gefahr des Missionierens. Wenn du sagst, ich habe gerade im Fernsehen gehört, der Schulz hat gesagt, dass er die Merkel ja doch nicht leiden kann und aufhört und das und das und das und dann machst du eine Pointe. Das ist Käse.
Ja.
Es ist ja dieses unterschwellige Unterjubeln.
Mhm.
Ne, indem du einfach sagst, alle wollen sie haben, Berlin, dit und dit und dit. Ja, aber kein Flughafen. Dann ist schon alles gesagt damit oder sowas. Ja? Und darauf. Oder du liest irgendetwas. Ich habe zum Beispiel immer, ich weiß dann auch nicht, woher das kommt. Und das habe ich auch von Wolfgang Gruner gelernt. Wenn sich Autoren neigen ja gerne zur Dramaturgie.
Ja.
Es gibt in dem Sinne, wie im klassischen Theater die Dramaturgie, kannst du am Theater nicht machen, am Kabarett. Das geht nicht immer ungefähr. Und dann sagt man, ja, und Autoren kleben ja an ihren Texten manchmal. Ne? Nein, das muss so. Wo du sagst, das kann kein Mensch sprechen, das geht so nicht oder so. Ja? Oder irgendwie auch immer. Und dann, man kann es ja dann kleben, kämpfen die um jeden Satz. Sagt er, nein, das wird ja viel, du musst raus, da oder da hin. Und ja, aber das ist doch gar nicht ulkig, was da steht. Da lacht doch keiner. Sagt er, komm mir nicht mit Logik. Das funktioniert. Und der hat es bewiesen, dass das geht. Das kann auch nicht jeder Kabarettist. Aber Wolfgang konnte, man hat ihm ja nachgesagt, er kann ein Telefonbuch runterlesen und die Leute lachen. Hat man über andere vielleicht auch gesagt. Aber der hatte wirklich so Sprüche, da sagt er, und wenn da 100 Mal beim Lesen, wenn ihr, macht das mal, das funktioniert, glaub es mir. Mhm. Ne? Jetzt habe ich da so viel drüber, jetzt weiß man gar nicht, wo waren wir da mit den Standbeinen oder wo war es?
Ich frage mich gerade eher, weil du so viele Sachen parallel machst, wie sieht denn dann Freizeit für dich aus? Hast du überhaupt Freizeit gehabt? Hast du sie jetzt wieder? Also es klingt so, als ob du eigentlich den ganzen Tag zum Arbeiten genutzt hast, um dann nach Hause zu gehen, um zu schlafen.
Ja, das klingt dann schon. Natürlich ist es so, wenn du, wenn du nebenher ein Theater mit hast oder involviert bist, hast du natürlich auch noch gewisse Pflichten, die du einfach machen musst. Ja. Entweder bist du dort angestellt, dann hast du ja für das Salär, was du bekommst, auch eine Pflicht zu erfüllen.
Ja.
Aber es ist trotzdem, kann man das immer, und das muss man machen, dass man gewisse Sachen, jetzt wird der Schauspieler, bleibt jetzt vor der Tür stehen. Also das kommt jetzt weg.
Ja.
Aber irgendwann merkst du auch selber, du kannst nicht nur dafür und willst auch nicht nur dafür leben. Es gibt auch andere Dinge und das, keine Angst. Ne? Und deswegen habe ich das ja jetzt auch so gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt ist Schluss da mit diesem Ensuite-Spielen.
Ja.
Was nicht heißen soll, wenn wieder irgendwo etwas geschehen sollte oder sich ergibt, dass jetzt mal sich ein Kollegenkreis trifft oder eine Anfrage kommt, ein Theaterstück zu spielen.
Ja.
Für eine begrenzte Zeit, ohne herumzufahren, dann würde ich nicht Nein sagen. Aber Kabarett, erstmal ist, das ist auch eine Sache, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist auch wieder, da ich ja vom Schauspiel her komme, ich will das nicht mehr. Ich will mich jetzt angesichts dieser, da kannst du eigentlich nur noch, so weit bin ich jetzt dazwischen gehen, was sich jetzt alles abspielt. Ob das jetzt, was überall geschieht. Da will ich nicht unbedingt das mit Sarkasmus machen dann oder sowas. Mhm. Dazu ist mir das, aber das ist wahrscheinlich auch eine Denkungsweise, wenn man älter ist. Ich weiß es nicht. Hildebrand, Dieter dachte anders darüber. Der hat mit 85 noch gewettert. Er hat aber auch mal gesagt, sagt er, Kinders, ich kann ja nicht anders. Ich bin kein Schauspieler. Ich kann meine Schnauze nicht halten. Wenn ich was sehe, muss ich es aufschreiben oder rausbrüllen. Okay. Nicht? Und das, ja.
Und jetzt machst du aber nach wie vor ganz viel Synchron.
Ja.
Ich wollte vorhin, das ist mir vorhin abgebogen, wie bist du zum Synchron gekommen? Also in Berlin erst, oder?
Ja, natürlich, weil es gab ja damals in Deutschland, oder soweit mir das bekannt war, war ja eigentlich Hamburg, Berlin und München waren die Synchron. Und als normaler Schauspieler, sage ich mal, hast du überhaupt keine Ahnung, was Synchron, wusstest das ja gar nicht. Wurde auch auf den Schauspielschulen nicht gelernt als Fach. Okay. Mhm. Ja, das wusste man ja nicht. Du kamst ja auch gar nicht in die Verlegenheit dazu, ne? Und da jetzt viele Kollegen, die ich dann in Berlin kennenlernte, die hatten ja tagsüber, das ist dann der Vorteil beim Ensuite-Spielen, tagsüber haben die ja frei. Ja. Weil Proben tust du nur einmal im Jahr, wenn ein neues Programm gemacht wird. Mhm. Oder es wird eine Umbesetzungsprobe gemacht. Und da kamen die Kollegen natürlich, sagten dann, ja, wenn du willst, wir können dich gerne mal im Synchron bekannt machen. Die hatten ja da viel zu tun. Und dann habe ich angefangen mit dem Ensemble. Ich habe mich dann vorgestellt und die suchen ja immer, es ist ja klar, du suchst ja immer, wenn da junge, neue Leute kommen und sowas. Ne? Und dann mal gucken, dann bist du einfach, haben sie schon mal synchron gemacht? Ich so, nee, wusste ja nicht, wie sowas aussah von ihnen. Ne? Und hatte zwar schon Kamera, Fernsehsachen und wie gesagt, Hörfunk und so. Und dann habe ich im Ensemble mir das dann angeguckt. Es ist ja erstmal technisches Lernen auch. Du musst erstmal wissen, da machte das dann 4, 3, 2, 1, dann piepte es, nicht? Und wie eine Probe, was Kötterin, was Ton. Und dann kriegst du natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz. Weil du sagst dir, natürlich wusste ich, was synchron ist, dass da also ausländische Filme da, nicht? Und sage, Mensch, nicht? Aber du willst nicht immer im Ensemble bleiben. Mhm. Weil das ist dann, ich sag jetzt mal, es gibt tolle Ensemblesprecher und wir brauchen sie alle.
Ja.
Und es gibt auch welche, die sind die Stützen im Synchron. Ich habe ja selber Regie auch gemacht im Synchron und weiß das sehr wohl zu schätzen. Wenn du da eine tolle Mannschaft beieinander hast, wie die sich gegenseitig pushen können und sowas. Ne? Aber viele sind dann eben eingeschränkt. wenn es darauf ankommt, dass sie also 15, 16, 20 Takes hintereinander sprechen sollen, dann verkrampft sich alles. Mhm. Dann funktioniert es nicht mehr. Und warum soll man sie dann quälen oder sie sich selber quälen, was da nicht funktioniert? Das wäre genauso, wenn man mir jetzt hier eine Oboe in der Hand drückt oder irgendwas, oder wo ich sage, nein, lass das, ich will es nicht, nicht, oder ich kann es nicht. Ne? Und dann wurden natürlich Regisseure, wenn gewisse Szenen waren, da ist ja dann immer dritter Mann, der hatte dann auch mal zwei Sätze oder die besonders zackig gesagt werden mussten oder wie auch immer, oder waren es Filme aus dem Mittelalter, nicht? Also wurde dann natürlich den Joker ziehst einer ausgebildeten Stimme.
Ja.
Und dann hieß es auf einmal, kam die Aufnahmeleitung, können Sie nur, Herr sowieso möchte Sie mal morgen früh auf 10 Takes haben. Und so rutschte man rein und auf einmal nach 6 Monaten hieß es auf einmal, haben Sie morgen frühen Vormittag Zeit. Und dann sprung ins kalte Wasser rein. Auf einmal waren es 80 Takes. Was sehr viel alt. Damals wurde nicht so viel wie heute hintereinander weg, weil die Technik auch noch bedächtiger war.
Okay.
Aber dann habe ich gesagt, oh, da haben sie aber, ja, das Vertrauen haben wir in sie. Und ich hatte damals die Crème de la Crème, der Sprecher waren zwei, Arnold Marquis und der Edgar Ott. Mit denen hatte ich zusammen zu tun. Die waren dabei mit, hast du ja eine solche. Die haben mich so väterlich auch geführt und sagten, das war, wir haben alle mal angefangen, Junge, das Ding kommt immer wieder oder sowas. Und nein, es war einfach, wurde dann einfach auch, und das ist ja ganz wichtig, als Jüngerer fällt dann erstmal eine Barriere.
Ja.
Ja? Und da ist nicht irgendwie, nein, das gab es da nicht, nicht. Und dann ist ja auch wichtig, und dass du dich selber auch nicht sperrst.
Mhm.
Und ich konnte dann natürlich auch viel im Synchron, was die jüngeren Kollegen heute ja leider haben, sie die Möglichkeit nicht mehr. Wir werden ja heute alle getrennt aufgenommen,
ja. Also
aus technischen Gründen. Du kennst das ja selber, ihr macht es ja auch hier so.
Ja.
Ich habe es ja noch erlebt, dass wir, da ist es 4 Takes frei.
Ja.
Nicht? Dann sprach wieder der, ne? So, da bist du ja nicht aus dem Atelier raus. Tür auf, Tür zu, hast dich artig nach hinten. Und dann hast du natürlich, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder liest du Zeitung. Heute tippen sie ihre WhatsApp oder sowas, das kann man ja nicht. Raschelst rum oder machst einfach Folgendes, du hörst zu. Mhm. Oder guckst etwas seitlich, wie macht der das eigentlich? Nein, es ist so, da ist jeder Schauspieler auch anders, aber du glaubst gar nicht, wie viel du davon profitieren kannst. Mhm. Wo du sagst, guck mal, der spricht schon ganz leise, ohne den O-Ton zu übersprechen, spricht der schon mit, klingt sich also auf den Rhythmus ein. Ja. Und, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. Oder wie ist seine Körperhaltung? Der eine spielt mehr, der holt es aus dem Spiel. Du darfst natürlich auch nicht so viel herumhampeln, dann schreit der Tonmeister wieder Hurra. So, ja, ich neige ja dazu, weil bei mir geht das dann immer so, aber das habe ich, glaube ich, im Griff. Und durch dieses Lernen rutschst du natürlich und kriegst natürlich auch eine ganz gewisse Sicherheit. Natürlich gab es auch Kollegen, die waren exzellente Sprecher, die sagten, lass mich bloß. Ich will nicht auf die Bühne.
Okay.
Das kann ich nicht. So viele Leute und dann noch, das will ich nicht. Ich will das hier machen. Und es gibt glänzende Bühnenschauspieler, die stehen sich dermaßen im Wege, wenn die also von, ich brauche die Regie und ich brauche den Kollegen. Nee, und das geht eben dann nicht. Mhm. Und da ist es vielleicht manchmal auch hilfreich, wenn du so kabarettistische Ansätze hast, wie auch viele meiner Kollegen das haben. Du spielst das andere einfach schon mit. Ja, das ist ja klar, dass du sowas hast. Bumm, ne?
Mhm.
Ja? Aber wie gesagt, da geht auch jeder anders ran. Da gibt es keine. Aber das habe ich immer gemacht. Ich habe es auch im Theater gemacht. Ich habe dann gefragt, ob es stört, wenn ich in der Soffitte sitze. Und habe anderen Kollegen zugeguckt, was mich einfach fasziniert hat. Ja, wie die einen Auftritt gestaltet haben. Auch in Bühnenstücken jetzt, egal welcher Couleur. Ja?
Ja.
Und habe bei den Proben zu, wie entwickeln die eine Probe? Und habe gemerkt, dass in der Ruhe das liegt und nicht diese Hektik.
Ja.
Oder wenn, ja, an der Stelle musst du das. Ich nehme jetzt erstmal Janisch in der Hand, jetzt machen wir erstmal das, dass ich weiß, was ich sage. Ja? Mhm. So. Oder wenn du Regisseure hattest, die sagten, wenn dann der Schauspieler, ja, aber an welcher Stelle des Satzes soll ich denn den Kaffee heben? Habe ich dann mal gehört von einem, das ist mir scheißegal, wann du den hebst. Stimmen muss es. Ja? Von mir aus kannst du den als erstes nehmen und sagen, sag mal, Freund, ich wollte dir mal was sagen. Ja? Ja. Du kannst ihn so, verstehst du, ne? Und dann öffnen sich dir immer mehr Türen. Ja? Oder wie oft habe ich am Anfang bei jeden Abend, fast jeden Abend, beim Gruner im Solo hinten gesessen, in der Soffitte, ohne dass er mich sehen konnte. Ich wollte ihn nicht stören dabei. Und wie macht der das? Wie springt der um mit 300 Leuten, die unmittelbar vor ihm sitzen? Aber um darauf zurückzukommen mit dem Lernen. Und es ist heute noch, sage ich dir. Und deswegen arbeite ich so wahnsinnig gerne auch mit jungen Menschen zueinander. Dieses gegenseitige voneinander abnehmen. Das ist erstmal ganz wichtig, auch auf der Bühne. Ja. Und ich habe als junger Schauspieler eine ältere Kollegin gehabt, die war damals doch Staatsschauspielerin. Die sagte, mach dir keinen Kopf, Junge. Da spielten wir Biberpelz oder so. Wenn du den Kochpott aufhast, ich hau dir richtig eine runter und du trittst mal richtig auf den Fuß. Mach das ruhig. Ich halte das aus. Weil du musst das ja steuern. Auch das lernst du ja auf der Schule. Und dann hat sie mal so gesagt, wenn ich mit dir auf der Bühne bin, braucht man keine Angst haben, das wird passiert. Ist jetzt ein bisschen um drei Ecken gedacht, aber es ist so wichtig, dass man aufeinander auch zugehen kann. Ja. Auch wenn der andere das etwas langsamer herholt oder wie auch immer. Und deswegen mache ich das auch heute noch, wenn ich mit unbekannten Menschen, die mir erstmal noch unbekannt sind, in der Arbeit, ich sage, hier bin ich, auf geht's, machen wir's. Ne? Wenn man dann natürlich in der Arbeit merkt, dass alles schief läuft. Sowas gibt's ja auch, weißt du, dann sollte man den Mut haben, beieinander zu sagen, das funktioniert nicht oder so. Nicht? Und das ist wichtig. Ne? Du kannst ja nur sagen, hier bin ich, macht's. Nicht? Und dann eben gucken, wie es kommt. Ne? Und deswegen musst du auch oft dich selbst hinterfragen. Und ich lass mir auch manchmal Dinge nochmal vorspielen und nicht, weil ich sage, das hast du schön gemacht oder so. Nein, ich sage, ich will wissen, Vorsicht, Luther, da läuft was falsch.
Ich wollte gerade fragen, du hörst dir deine Sachen an?
Ich höre mir teilweise im Studio direkt aufgenommene Sachen, wenn sag mal, ganz diffizile Szenen waren. Dann lasse ich für mich einfach mal, ich sage, nein, das ist alles in Ordnung. Mhm. Merke für mich aber, wo ich sage, pass mal auf, wenn das nochmal kommt, sowas, können wir da noch was machen. Oder ich biete auch der Regie an, das hast du aber oft, das machen auch viele beim Drehen, die dann, wenn die Regie sagt, Cut, ist okay. Ja. Ich möchte das nochmal machen. Nein, nein. Also hab auch Vertrauen und glaub es denen, die hinten sitzen, die hören es anders.
Ja.
Die sagen ja nicht aus Faulheit, wir wollen jetzt nicht mehr. Nicht? Weil zu viel ist manchmal auch nicht gut, weißt du, wenn alles vermuddelt wird. Ne? Aber weg von dieser Selbstgefälligkeit, weißt du, komm, nochmal. Dann durch, ne? Das ist wichtig.
Bevor wir jetzt gleich noch zu deinen mitgebrachten Texten kommen, habe ich noch eine Frage.
Mach mal eine Frage. Ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen.
Nö, ist doch alles gut. Ich wäre sehr interessiert zu. Das ist sehr spannend. Gibt es denn bei den ganzen Sachen, das spukt mir jetzt so im Kopf rum, weil du ja so eine hohe Bandbreite schon bespielt hast, gibt es denn etwas, was du eigentlich noch machen möchtest, nicht mal, es muss nicht mal schauspielermäßig sein, aber hast du eigentlich noch irgendeinen Wunsch, wo du sagst, das wäre irgendwie toll, wenn ich das noch machen könnte oder irgendwie ein Haus in irgendwo oder keine Ahnung, also gibt es irgendwas, was noch im Kopf...
Meinst du jetzt was mit Schauspielerei zu tun
hat? Generell, es kann mit Schauspielerei zu tun haben, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, eigentlich, ich habe schon so viel erlebt, aber irgendwie, das fehlt mir noch?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich das Glück gehabt, es gab Höhen und Tiefen, wie bei jedem von uns, ja, sei es familiär oder privater Natur oder wie auch immer oder auch beruflich, gibt es ja auch Sachen, wo es mal und so weiter. Ne? So, aus verschiedenen Gründen auch immer. Aber ich habe für mich eigentlich, bin von Hause aus ein sehr optimistischer Mensch und war und strebe nicht nach irgendwie, wo ich sage, da muss ich noch. Ich habe immer dann, wenn es klappte und wenn ich es wollte, ich hatte ein kleines Segelboot, sage ich jetzt mal.
Ja.
Nicht aus Status, ich wollte da gucken, kannst du das?
Ja.
Aber ich gehe nur an Dinge ran, die ich auch mögen will. Also ich sage jetzt nicht unbedingt, ich will jetzt auch hier, wie sagt man da, mit den Krallen in der Felswand. Ich will mir das beweisen. Mhm. Das ist Quatsch. Das will ich ja gar nicht. Ne? Aber ich habe zum Beispiel das mit dem Bötchen, dann habe ich mir so ein kleines Bötchen. So, dann stellte sich, dann habe ich ein etwas Größeres genommen, stellte sich aber heraus, dass das sehr aufwendig ist. Alles.
Ja, das ist
von der Zeit her und
ja,
so weiter. Ja, sowas lebt ja auch. Weißt du, für mich, Dinge leben, die um mich herum sind. Auch wenn es ein Sofa ist, ich bringe das immer nicht übers Herz zu sagen, Fenster auf und raus damit. Weißt du, das mache ich nicht. Nicht? Und mir genügen dann teilweise so einfachere Dinge. Ja? Dann hatte ich durch die Familie bedingt, meine Schwester hatte ein wunderschönes kleines Ferienholzhäuschen. Da war fließend Wasser, alles drin und so. Da traf sich die ganze Familie. Und da hat immer jeder von uns auch mal drin, mitten im Wald. Das war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens mit. Dann war ich damit und bin durch die Wälder endlos, ja, und da war kein Komfort und gar nichts. Da hast du einen Bullerofen angemacht und sowas, ja. Und da wurde der Kopf frei. Dann hatte ich das Glück, dass ich beruflich war, ich mit den Stachelschweinen war ich zweimal in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben da gespielt. Ich habe das gesehen. Ich habe in Europa viele Länder sehen können. War oft auf Kreta, was mich wahnsinnig fasziniert hatte, ja, auch diese Menschen da dann kennenzulernen. Hab sogar gedreht am Golf von Aqaba in Jordanien. Hab das in den 80er Jahren haben wir da gedreht, nicht? Und das war alles spannend. Ich habe das erlebt. Hab dann bis vor 2 Jahren noch mit dem Wohnmobil, das habe ich mir dann gemietet, ich kaufe mir ja gerade, bin ja nicht verrückt. Da habe ich mit 60 noch angefangen und bin mit diesem Wohnmobil bis an den Atlantik gefahren mit dem Ding, ne? mit meiner Frau. Wir haben das gemacht. Nicht? Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ja? Und ich bin begeisterter Motorradfahrer, solange das geht. Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr fast ununterbrochen habe ich Motorräder und baue und schraube da nicht dran rum, aber ich fahre die. Und das ist für mich wie Fliegen oder Reiten. Dieses Draußensein, dieser Wind und dann dieses gleichzeitige, diese höchste Konzentration dabei. Doch wenn du mich jetzt so fragst, aber dieser Wunsch, also ich sag jetzt nicht, du musst. Ich würde gern noch ich hätte gern einen Pilotenschein gemacht für ein Sportflugzeug.
Ah, okay.
Weil oben dieses mich fasziniert durch Technik, natürlich mit Hilfe der Technik, sie aber auch zu beherrschen, wobei du aber ganz genau weißt, dass du sie nicht immer beherrschen kannst, weil die Technik hilft dir nur gegen die Natur. Weil wenn eine Windböe kommt oder die Technik versagt, dann ist aus. Das ist genauso beim Motorradfahren oder wenn du auf einem wilden Tier sitzt. Ja? Du musst dir immer bewusst sein, worauf sitzt du. Verlass dich nicht blind drauf. Ne? Und die einzige weite Reise, die ich eventuell noch machen würde, alle anderen Länder interessieren mich eigentlich jetzt gar nicht mehr so, das wäre nochmal nach Alaska, weil mich die Landschaft wahnsinnig fasziniert. Nicht bis ganz hoch, das muss nicht sein. Ja. Also das könnte ich mir nochmal vorstellen, ob ich das nochmal mache. Weil du bist natürlich, wenn man älter wird, nicht träger, aber du bist vielleicht dann nicht mehr so belastbar, wo du sagst, ah, da ist wieder Stress und dann das wieder und das. Und das muss nicht sein, ne? Und dann habe ich ja das Glück, dass meine Tochter in Schweden lebt und ich also jetzt so 2-3 Mal im Jahr oben in Schweden bin. Okay. Und da auch es ist eine wunderbare Landschaft und Situation. Und das ist für mich auch schon, also von daher, und dann habe ich ein olles kleines Häuschen, wo ich schalten und walten kann, wie ich will. Also von daher muss ich eigentlich sagen, muss ich jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt einmal noch aussteigen oder was. Okay. Ne? Es gab mal eine Zeit, das ist sehr lange her, da wollte ich nach Kreta. Ich wollte alles hinschmeißen und wollte da auch gar nichts mehr mit Schauspielerei zu tun haben. Aber ich glaube, das hat jeder Mensch, jeder von uns mal. Nicht? Das kommt so zwischendurch, wo du sagst, muss nicht. Aber wie gesagt, das ist auch alles eine Frage dann nachher, wenn die Energie nachlässt oder nicht da ist oder wenn es in Quälerei ausartet, dann sollte man die Bremse ziehen. Nicht? Dann funktioniert das nicht mehr. Nicht?
Dann lass uns doch noch in deine Bücher reinschauen.
Das können wir machen, ja. Ich fange mal an mit dem Erich Kästner.
Alles klar.
Und das war eigentlich eins meiner ersten Begegnungen. Kästner hat ja auch viel fürs Kabarett geschrieben. Hier, ne? Und als ich das zum ersten Mal hörte, als wirklich als 20-Jähriger, 21 auf der Bühne, habe ich gesagt, wow, das ist. Und das Ding begleitet mich, das hat mich durch so viele Dinge schon, dass ich das irgendwo zum Besten gegeben habe. Und egal, ob die Zuhörer 18 sind, 16 oder 95, ne, das funktioniert also immer. Und einführend muss man nur dazu sagen, also jeder von uns, der kennt ja, bist irgendwo eingeladen und es ergeben sich völlig schizophrene Situationen. Du willst eigentlich gar nicht dahin, du willst nur noch nach Hause, aber du kommst nicht nach Hause. Ne? So, das ganze Ding heißt bei ihm ein reizender Abend. Und wir machen das aber mal etwas in knapper Form. Ich muss dazu sagen, in der Geschichte geht es darum, dass sie eingeladen sind bei einem Ehepaar, was eine dänische Dogge hat.
Okay.
Und damit nimmt das Unglück seinen Lauf. Ne? Einladungen sind eine schreckliche Sache. Nehmen wir zum Beispiel die Einladung bei Burmeisters vor 3 Wochen. Entzückende Leute, gebildet, weltoffen, hausmusikalisch, also nichts gegen Burmeisters. Wir wussten, wer außer uns noch käme, Thorn, der Verleger mit seiner Frau, also alte Bekannte. Wir waren pünktlich, Thorns waren schon da. Herr Thorn erzählte ein paar Witze, weder zu alt noch zu neu, so hübsch abgehangen. Lottchen, meine Frau sah mich an, als wollte sie sagen, sag mal, was hast du eigentlich gegen Einladungen? Tja, und dann flog die Tür auf, ein Hund trat ein, er musste sich bücken. So groß war er, eine dänische Dogge, wie wir später erfuhren. Lottchen dachte, die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde und wollte das Tier streicheln. Es schnappte zu, wie ein Vorhängeschloss. Zum Glück ein wenig ungenau. Vorsicht, sagte der Hausherr. Ja, nicht streicheln. Dr. Riemer hätte es neulich ums Haar einen Daumen gekostet. Der Hund ist auf den Mann dressiert. Frau Thorn, die auf dem Sofa saß, meinte zwinkernd, aber doch nicht auf die Frau. Sie schien hierbei eine etwas ungeschickte Handbewegung gemacht zu haben, denn schon sprang die Dogge elegant wie ein Hannoveraner Dressurpferd mit einem einzigen Satz quer durchs Zimmer, landete auf Frau Thorn und dem Sofa, sodass beide in den Nähten krachten. Herr und Frau Burmeister eilten zur Hilfe, zerrten ihren Liebling ächzend in die Zimmermitte und zankten dort zärtlich mit ihm. Anschließend legte der Gastgeber das liebe Tier an eine kurze, aus Stahlringen gefügte Kette und wir atmeten vorsichtig auf. Dann hieß es, es sei serviert. Wir schritten in gemessenem Abstand hinter dem Hunde, der Herrn Burmeister an der Kette hatte, ins Nebenzimmer. Die Suppe verlief ungetrübt, denn der Hausherr aß nämlich keine. Als die Koteletts mit Blumenkohl in holländischer Soße auf den Tisch kamen, da wurde das schlagartig anders. Also man kann keine Kalbskotelett essen, während man eine dänische Dogge hält. Keine Angst, sagte Burmeister, das Tier ist schläfrig und wird sich gleich zusammenrollen. Nur eins bitte, keine heftigen Bewegungen. Wir aßen wie die Mäuschen, mit angelegten Ohren, wagten kaum zu atmen, hielten die Ellenbogen dicht an den Körper gewinkelt. Doch das Tier war gar nicht müde. Es beschnüffelte uns, hinterrücks, sehr langsam, sehr gründlich. Und dann blieb es neben mir stehen und legte seine feuchtfröhliche Schnauze mitten in meinen Blumenkohl. Burmeisters lachten herzlich und ich rief nach einem frischen Teller und ich fragte, wo man sich hier die Hände waschen könne. Als ich ein paar Minuten später aus dem Waschraum in das Speisezimmer zurück wollte, ging das nicht. Es knurrte sehr. Nun gut, ich blieb also im Waschraum, betrachtete Burmeisters Toilettenartikel. Ich kämmte mich, probierte, wie ich mit einem Linksscheitel aussehe, mit einem Rechtsscheitel. Und nach einer halben Stunde klopfte Herr Burmeister an die Tür und fragte, ob mir nicht gut sei. Doch, doch, sage ich, aber Ihr Hündchen lässt mich ja nicht raus. Ja, das ist ganz komisch. Ich war, sehen Sie, auf diese Tür ist das Tier besonders scharf, wegen der Einbrecher. Einbrecher bevorzugen bekanntlicherweise immer die Waschräume zum Einsteigen. Warum, weiß kein Mensch, aber es ist so. Komm, Cäsar! Cäsar kam aber nicht. Nicht ums Verrecken. Stattdessen kam Burmeister und Lottchen und das Ehepaar Thorn. Sie aber, rief Frau Thorn, der Obstsalat war himmlisch. Soll ich Ihnen den neuesten Witz erzählen, fragte Thorn. Ich gab nicht mal eine Antwort, sondern begann ein Sonett zu dichten. Ein Bleistift habe ich ja immer bei mir und Papier war ja da. Zwischendurch teilte mir Herr Burmeister mit, er wolle den Hundedresseur anrufen. Irgendwann klopfte er und sagte, der Mann sei leider im Krankenhaus. Ob er später noch mal geklopft hat, weiß ich nicht. Ich jedenfalls kletterte durch das viel zu hoch gelegene Badezimmerfenster, zwängte mich hindurch und sprang hinunter in den Garten, verstauchte mir obendrein noch den linken Fuß, humpelte heimwärts und setzte mich restlos verbittert auf unsere Gartenmauer und wartete auf Frau Lottchen. Ja, Als Lottchen mit meinem Hut, Schirmmantel angefahren kam, musterte sie mich ein wenig, stieg aus dem Taxi und fragte: Sag mal, seit wann trägst du eigentlich einen Scheitel? Das war jetzt in der Schnellform. Ja?
Dann vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast.
Das war Axel Luther und seine Geschichte.
Und deine vielen Sachen, die du schon gemacht hast.
Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewert uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.